Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Anleger-Podcast des Börsenjournals Effektenspiegel. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Börsenjahr gestartet. Wir sprechen in unserem Podcast in regelmäßigen Abständen über die Aussichten eines Börsenjahres. Es ist inzwischen im Grunde schon eine Tradition. Und ich freue mich heute, eine euch bereits bestens bekannte Stimme im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünecke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Hallo Frau Krüger, guten Morgen und noch ein frohes und erfolgreiches neues Jahr wünsche Ihnen.
Genau, frohes neues. Herr Betzel, wir wollen gar nicht lange in Erinnerungen schwelgen. Dennoch würde ich gerne mit einem kleinen Jahresrückblick starten. Hat ja inzwischen auch so ein bisschen Tradition. Wir haben hier im Podcast Ende 2023 über die Aussichten für 2024 gesprochen. Und da sagten Sie schon, das ist ein spannendes Jahr und das war ja auch so. Gerade so, wenn man den DAX-Schlussstand 2023 mit 16.751 Punkten im Kopf hat und letztlich das Börsenjahr 2024 mit 19.909 Zählern beendet wurde und ja zwischenzeitlich sogar die 20.000-Punkte-Marke geknackt wurde. Wie ist Ihr Fazit für das abgelaufene Börsenjahr?
Also ganz ehrlich gesprochen empfand ich das schwieriger, als es eben auf den ersten Blick aussieht. Also klar, Sie haben es angesprochen, der DAX hat mit fast 19% ein definitiv herausragendes Jahr aufs Parkett gelegt. Allerdings, der Aufschwung wurde nicht von der Breite getragen, sondern nur von einigen wenigen Aktien. Das muss man eben ganz klar auch mal herausstreichen. Beispiel, alleine SAP stand für fast 41% der gesamten Wertentwicklung im DAX. Und wenn Sie mal in die zweite Börsenreihe in Deutschland schauen, dann wird der Kontrast noch klarer. Nehmen wir mal den MDAX als, wie gesagt, zweite Börsenreihe, da die 50 größten Unternehmen nach dem DAX in Deutschland. Da mussten Anleger sogar einen Wertverlust von 5,7% im letzten Jahr verkraften. Mhm. Und auch in den USA hatten wir da ein ähnliches Bild. Der S&P hat mit fast 24% ein super Jahresergebnis erzielt, aber auch hier vor allem durch die Entwicklung der Technologiewerte. Und interessant, das lassen Sie mich gerne noch anfügen, fand ich eben auch, dass die Volatilität, abgesehen von den paar Tagen Anfang August, wo es etwas runterging, konstant auf einem sehr niedrigen Niveau verharrte.
Was ja insgesamt dann doch eher auf einen recht, ich nenne es mal, geruhsamen Verlauf hindeutet. Immerhin gab es ja 2024 mal, ich sage jetzt mal vorsichtig, keine großen neuen Krisen. Ich würde allerdings dann sagen, dann gucken wir direkt auf 2025, schweifen wir gar nicht mehr ab. Was können wir vom Börsenjahr 2025 erwarten?
Also grundsätzlich, ich glaube, dass wir auch dieses Jahr ein positives Jahr am Ende haben werden. Also ich würde das beispielsweise daran festmachen, dass wir in Europa haben wir zwar seit Jahren eine schwache Konjunktur, in Deutschland sogar leicht rezessiv, aber eben seit Jahren. Und das heißt, diese Dinge, die sind für die Börse nichts Neues. Und dennoch ist ja, wie gesagt, der DAX, das haben Sie eben angesprochen, gestiegen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass das Überraschungspotenzial auf der positiven Seite liegt. Wenn die Wirtschaft wieder erwarten, doch schneller mal drehen sollte beispielsweise und die rezessive Tendenz in Deutschland verlassen wird. Und dazu kommt noch Europa beispielsweise, bleiben wir hier, ist historisch, aber auch im Vergleich zu den USA günstig bewertet. Also Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind wirklich im historischen Vergleich sehr, sehr günstig und auch gegenüber den USA. Was wir definitiv haben werden, nach meiner Meinung, das Thema KI, das wird so schnell nicht verschwinden. Und auch die US-Wirtschaft ist ziemlich robust, das muss man auch so sehen. Dennoch, wie gesagt, glaube ich, dass eben Deutschland gegenüber den USA und auch Europa in diesem Jahr im Vorteil sein wird. Dennoch, man muss mal sehen, was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass wir eine Rückkehr der Volatilität bekommen. Auch wenn wir, wie gesagt, in meinen Augen am Ende des Jahres im Plus liegen, könnte die Volatilität dieses Jahr doch eine Rückkehr feiern. Machen wir es beispielsweise auch mal fest an neuen US-Präsidenten Donald Trump. Er ist nicht wirklich berechenbar. Beispiel das Thema Zölle. Es kommt ja schon auf, er hat ja schon damit um sich geworfen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber was davon wird wirklich umgesetzt? Kommen sie? In welcher Höhe? Das sind alles Dinge, die könnten für Verunsicherung zwischendurch sorgen.
Auf jeden Fall. Wir sprechen an dieser Stelle aber auch gerne über Charttechniken, Saisonalitäten, Statistiken. Vielleicht so einen kleinen Überblick mal. 2025 ist ja ein Fünferjahr.
Ja, und Fünferjahre im Rahmen des Dekadenzyklus. Also damit sind alle Jahre, die auf einer 5 enden, im 10-Jahres-Rhythmus gemeint. Die sind statistisch die besten Jahre in einer Dekade. Und was ich persönlich dabei für sehr beachtenswert finde, ist die hohe Wahrscheinlichkeit, mit der 5er-Jahre eine positive Performance erzielt haben. Nehmen wir beispielsweise den S&P 500. Die Amerikaner haben die weitreichendsten und aussagefähigsten Statistiken. Nehmen wir den S&P 500. In 89% aller Fälle seit 1928 gab es eine positive Performance. Umkehrschluss, nur das Jahr 2015 beendete dieser US-Index das Jahr im Minus. Und das mit gerade einmal 0,7%. Also wirklich viel.
Ja, falls euch das Thema auch interessiert, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort haben wir einen spannenden Artikel zu dem Thema 5er-Jahre für euch vorbereitet. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein Blick wert, wenn man sich ein bisschen tiefer in das Ganze reinarbeiten möchte, mit noch mehr Zahlen. Jetzt standen 2024 zudem noch die US-Wahlen an, aus denen ja Donald Trump, wir hatten es gerade schon gesagt, als neuer alter Wahlsieger hervorging. Sie hatten gerade schon mal kurz angemerkt, dass er unberechenbar ist. Gerade auch so in den vergangenen Wochen sorgten die Ankündigungen von ihm für Trubel. Das dürfte jetzt in den kommenden Monaten ja auch nicht weniger werden. Wie sieht's denn da aus?
Sehe ich ganz genauso. Das, was wir gerade schon kurz angesprochen haben. Er ist nicht berechenbar. Er ist, wie er selber sagt, ein Dealmaker. Das ist hinlänglich bekannt. Das erfahren wir ja permanent auch aus verschiedensten Medien. Man kennt ihn ja auch mittlerweile. Es ist ja nicht mehr so wie 2016, als er Überraschungssieger war und die Börsen sehr positiv ja wirklich reagiert haben nach einem ganz kurzen ersten Schock, weil er dann doch vieles für die Wirtschaft im Positiven gemacht hat. So, jetzt kann man sagen, das ist natürlich gut und wenn er das weiter so macht, die Börsen werden jetzt weiter steigen. Aber die Erwartungshaltung ist eben auch eine hohe. Es gibt da jetzt wiederum kein Überraschungspotenzial. Es könnte eher andersrum sein, dass die Märkte doch enttäuscht sind von dem, was wirklich kommt. Und er hat ja 2016 auch nicht alleine regieren können. Und damit meine ich, dass Trump ja nun in diesen ersten beiden Jahren zumindest mehr oder weniger durchregieren kann. Er hat ja mit den Republikanern auch die Mehrheit im Kongress bekommen und muss jetzt da für 2 Jahre lang keine Kompromisse mehr mit den Demokraten schmieden. Er kann da wirklich Entscheidungen durchboxen, wo er vielleicht in seiner ersten Amtszeit noch Kompromisse machen musste. So, und deswegen ist es eben die Frage, ob das alles so einfach wieder durchflutscht wie vor 8 Jahren. Jetzt darf ich noch mal eine kurze Statistik herbei bemühen, denn wir haben ja ein sogenanntes Nachwahljahr, also das Jahr nach einer Präsidentenwahl. So, Nachwahljahre, das ist schon mal gut, die enden im Schnitt historisch auch positiv, genau wie die eben angesprochenen 5er-Jahre. Allerdings nicht so deutlich. Und der Verlauf ist eben auch deutlich schwankungsfreudiger, also sprich volatiler. Und das kann man sich so vorstellen, dass das erste Quartal in diesen Nachwahljahren meist durchwachsen ist, gefolgt aber von einem sehr guten zweiten Quartal. Im Herbst klassisch deutliche Korrektur, dann gibt es einen positiven Jahresabschluss, um das mal kurz zu skizzieren. Es könnte sich aber wirklich für Anleger definitiv lohnen, diesen Verlauf zu merken, denn was wir ganz spannend finden und was wir auch zum Beispiel nutzen im Management des Effektenspiegel Aktienfonds oder in unseren Fonds, wenn es Gemeinsamkeiten gibt, in 5er-Jahren in dem Fall und in Nachwahljahren, dann sollte man dem besondere Beachtung schenken und das ist in diesem Falle das positive zweite Quartal. Also, guter Rat, 31.3. Augen auf und dann bis zum 30.6. wahrscheinlich Vollgas geben.
Na, schauen wir mal, was da kommt.
Wir können ja am 1.7. nochmal einen Podcast machen, dann können Sie das mal hinterfragen.
Wir müssen ja eh das erste Halbjahr Revue passieren lassen. Gut, man muss jetzt natürlich auch so ein bisschen sagen, dass die Ankündigungen von Trump natürlich dann auch erstmal für, ich sag mal hierzulande oder auch allgemein am europäischen Markt so für so ein bisschen Verhalten gesorgt hat. Aber auch da gibt es ja dann positives Überraschungspotenzial, wenn es dann doch nicht so kommt, wie teilweise vielleicht angekündigt. Welche Punkte bzw. Statistiken sollten Anleger denn noch im Blick haben? Gibt es da noch welche?
Ja, es gibt sehr viele. Was wir uns raussuchen, sind welche, die sehr markant sind in unseren Augen. Und da gibt es beispielsweise auch noch, auch da wieder eine statistische Untersuchung. Wir hatten in den vergangenen beiden Jahren, 23 und 24 Jahre, auch da beziehen wir uns wieder auf den US-Markt, mit einer Performance von über 20% pro Jahr. Und es gibt da durchaus eine Statistik, die mal zeigt, wie auch da seit 1928 das dritte Jahr in so einem Zeitraum dann abgeschnitten hat. Und da war es, ja, das war nicht so gut. Also es war zwar nicht im Minus, aber es war eben auch nur ein leichtes Plus mit 1,2%. Vor allen Dingen auch die Hälfte der Fälle waren Gewinnjahre, die Hälfte der Fälle waren Minusjahre. Also wenn ich mir das zusammennehme, das super Fünferjahr, wenn sich das Anleger mal anschauen wollen, da gibt es im Internet, kann man das googeln, da findet man Charts und Statistiken drüber. Sie sehen eine Linie, die geht im Januar in so einer Grafik von unten links. Im Dezember geht es nach oben rechts weg in einer geraden Linie durch. Fünferjahre sind sehr stark. Aber man darf da auch, wie gesagt, in meinen Augen aufpassen, nicht zu euphorisch werden, weil die Nachwahljahre, wie eben angesprochen, nicht ganz so eindeutig sind. Und diese Statistik mit den beiden Superjahren, die wir hatten, und das dritte Jahr eben auch eher schwierig, deutet darauf hin, dass es in meinen Augen nicht so glatt durchläuft, wie man das gerne im Fünferjahr hätte.
Aber gerade deswegen haben natürlich gerade so der deutsche Aktienmarkt noch mit dem MDAX, Sie hatten es vorhin angesprochen, noch deutliches Aufholpotenzial, dass sich vielleicht auch hier mal ein genauerer Blick lohnt.
Definitiv. Die Frage, die sich so stellt, ist, ob man jetzt sogar in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres das schon beobachten kann. Weil nehmen wir mal den DAX, der liegt auf Jahressicht jetzt 3% vorne. Der MDAX tut sich noch ein bisschen schwer. Hier denke ich aber auch, braucht es noch etwas Zeit, bis die Anleger dem eine neue Bewertung beimessen. Aber der US-Markt, der liegt dahinter im Moment. Er liegt leicht im Plus, nicht im Minus in den ersten zwei Wochen, aber deutlich weniger als eben der DAX.
Gerade auch die Notenbanken hatten in der Vergangenheit ja immer wieder, ich will jetzt nicht sagen für Überraschungen gesorgt, weil zuletzt haben sie sich ja immer so entschieden, eigentlich wie es im Rahmen der Erwartungen anvisiert wurde. Jetzt kamen zuletzt wieder so ein bisschen Unsicherheiten hoch, gerade auch mit Blick auf Trump, dass da ja die Inflation gerade in den USA wieder steigen könnte. Jetzt zuletzt die Wirtschaftsdaten haben schon wieder ein bisschen, ich sag mal, beruhigt. Wie ist denn in Sachen Notenbanken, EZB, FED, da noch das, ja, ich sag mal, Überraschungspotenzial?
Naja, gute Frage. Also grundsätzlich, wie Sie haben es angesprochen, die Notenbanken reagieren ja nun mal auf die Entwicklung der Inflation und damit eben auch haben sie einen Einfluss auf den Zinsmarkt und auf den Zins. Und der Zins wiederum ist eine sehr hohe oder große Bestimmungsgröße auch für den Aktienmarkt. Man sieht das ja auch, gerade jetzt in den letzten Tagen und in den letzten zwei Wochen. Sie haben es angesprochen, zum Jahreswechsel hieß es noch, naja, die Inflation ist vielleicht doch stärker wieder im Kommen, was ich persönlich mir auch gut vorstellen könnte. Schon hat man den Aktienmarkt nach unten gezogen, die Renditen am Anleihemarkt sind gestiegen. Jetzt gab es vor einigen Tagen Inflationsdaten in den USA, die dann doch nicht so stark gestiegen sind und höher waren, als man gedacht hat. Wohlgemerkt, sie sind aber leicht gestiegen, aber nicht so stark, wie man dachte. Schon feiert man das Ganze wieder. Jetzt machen die Notenbanken die Schleusen wieder auf. Man muss da in meinen Augen auch mal ein bisschen ruhiger bleiben und werden. Das wirkt ja fast wie manisch depressiv, dieser Markt. Von dem Jauchzen zu Tode betrübt. Am Ende wird es natürlich so sein, dass die Notenbanken Einfluss haben. Ich glaube aber, dass sie selber keine Überraschungen herbeiführen können, sondern auf die Inflation reagieren müssen. Und das muss man Schritt für Schritt tun. Und man muss wirklich da auch an der Stelle als Notenbanker wahrscheinlich auf die Zahlen warten, die da reinkommen, um eine Bewertung zu treffen. Vielleicht ganz kurz noch abschließend zu dem Punkt. Der Markt geht im Moment in den USA nur noch von einer Zinssenkung aus und in Europa nur noch von 4 statt von 5.
Immerhin noch 4. Jetzt hatten Sie gerade schon so ein bisschen so diese extremen Reaktionen auch angesprochen. Was sind denn Ihrer Meinung nach dieses Jahr, ich nenne es mal Trendthemen? Letztes Jahr hatten wir einen wahren KI-Boom, wobei man auch gerade da sagen muss, die Erwartungshaltungen teilweise an die Unternehmen, sowohl hierzulande als auch in den USA, sind ja zum Teil utopisch. Und da reicht es ja, wenn die Unternehmen, ich sage jetzt mal, nicht exakt an die Erwartungen rangekommen sind, wenn jetzt 21% Umsatzwachstum erwartet wurde, 20% sind nur erreicht worden. Da wird ja teilweise wahnsinnig extrem reagiert. Wie sehen Sie den KI-Boom und was sind denn Ihrer Meinung nach vielleicht Themen, die dieses Jahr noch, ich sage jetzt mal, aufholen? Vielleicht, nennen wir es mal so.
Der KI-Boom, das Thema KI, das hatte ich gerade eben ja ganz kurz schon mal angesprochen, das wird bleiben. Das hat ja jetzt schon einen Platz sich erobert in unserem Alltag und es wird sich auch meines Erachtens immer weiter ausbauen. Ich bin aber zu wenig Technikexperte, um sagen zu können, was jetzt die nächsten Schritte sind. Aber eine Abkühlung täte dem Ganzen doch mal zwischendurch ganz gut. Was Sie angesprochen hatten, das konnte man auch in den letzten paar Wochen wieder sehen, dass, ich sag mal, die neue, wenn ich so sagen darf, Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, sind die Quantencomputer. Da hat Nvidia vor ein paar Wochen gesagt, Quantencomputer, die brauchen noch ein, zwei Jahrzehnte, bis die wirklich marktreif sind, woraufhin die Unternehmen in dem Bereich 30-40% an einem Tag verloren haben. Und gestern sagte Microsoft, Quantencomputer sind das Thema des Jahres und schon steigen diese Werte um 30-40% an einem Tag nach oben. Ich weiß nicht, ob das seriöses Investieren ist. Das ist für mich eher Spielcasino. Aber es gehört eben dazu, bei neuen Technologien regt die Fantasien an. Aber mal davon abgesehen, würde ich gerne mal eher auf so größere Themen schauen, weil ich denke, dass wirtschafts- und geopolitische Entscheidungen das Jahr 25 bestimmen. sowohl durch Trump als auch in Deutschland mit einer neuen Bundesregierung. Wir haben die Bundestagswahl vor der Tür. Diese Entscheidungen, je nachdem, was da rauskommt, sie werden definitiv in welcher Form auch immer Einfluss auf die Entwicklung der Inflation und damit auf die Zinsentwicklung haben. Sie werden einen Einfluss auf die Wirtschaft haben, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird es mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Politisch, geopolitisch sollte es beispielsweise einen Waffenstillstand oder sogar einen Friedensvertrag in der Ukraine geben. Dann hätten wir schon wieder eine Komponente, die wahrscheinlich viele Investoren noch nicht auf der Rechnung haben, weil es im Moment noch gar nicht greifbar ist. Insofern werden das meines Erachtens die Themen sein, Inflation, Zinsen und geopolitische Dinge, die den Markt stärker bewegen werden. Und lassen Sie mich vielleicht am Schluss noch mal eine Sache sagen, das liegt mir wirklich am Herzen. Ich persönlich glaube, dass der Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie an der Börse und auch in den Medien übertrieben ist. Klar, die Herausforderungen, die sind enorm. Das sind teilweise selbstverschuldete Probleme, teilweise politisch gemachte Probleme. Das sind enorme Herausforderungen, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in Deutschland immer noch genug Qualität, Kreativität und Durchhaltevermögen haben, um solche Krisen zu überstehen.
Dann würde ich zum Abschluss vielleicht, ich weiß, Glaskugel ist ein bisschen schwierig immer, aber welche Marken dürften wir denn jetzt noch dieses Jahr beim DAX erwarten? Auch wenn es immer schwierig ist, an der Börse ist immer sehr, sehr viel Bewegung drin und auch viel Potenzial für Überraschungen. Aber trotzdem gibt es Marken, die dieses Jahr Anleger im Auge haben sollten, sowohl nach unten oder vielleicht auch gibt es Zielmarken.
Ja klar, auf jeden Fall. Im Moment ist es einfacher, die Marken nach unten zu bestimmen, weil da klare Unterstützungszonen sind. Da ist zum einen wichtig die 18.900. Das ist eine ganz markante Zone. Das ist auch nicht so wirklich weit weg. Also die 7-8%, die der Markt bis dahin hat, ist eine kleine Konsolidierung. Das sollte man mindestens auf der Rechnung haben. Um mal eine große Marke zu nennen, die Aufwärtsbewegung ist so lange intakt, bis rund 17.500, 17.200 Punkte nicht unterschritten werden. Also bis dahin darf es ruhig runtergehen, ohne dass der Anleger Angst haben muss, jetzt bricht die Welt zusammen. Und nach oben, dann hängt es wirklich davon ab, ein Stück weit, wo ist der Tiefpunkt in diesem Jahr? Aber wenn man mal schaut, ist die runde 23.000er Marke nicht utopisch. Das ist durchaus machbar. Das kann man durchaus so sehen. Aber wie gesagt, sollten wir zwischendurch mal auf 17.5 absacken, dann, wenn es vorher nicht erreicht wurde, die 23.000, dann muss man das vielleicht ein Stück weit hinten anstellen, aufs nächste Jahr schieben.
Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal eine Zielmarke, auf die man hinfiebern kann. Man weiß auch, bis wohin es der DAX zurücksetzen kann, ohne dass Panik ausbrechen sollte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich darauf, wenn wir dann, ich sag mal so im Juli ungefähr gucken, wie das erste Halbjahr lief, auch gerade mit Blick auf das zweite Quartal, was Sie vorhin angesprochen haben. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und danke Ihnen für das wieder mal sehr spannende Gespräch.
Vielen Dank. Ich habe zu danken, wie gesagt, und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Ihnen auch. Und dann schauen wir mal, was im Juli dann zu vermelden ist. Und auch von euch möchten wir uns an dieser Stelle verabschieden und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut unbedingt auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden und haben vielleicht auch noch die ein oder andere, wie bereits angesprochen, den ein oder anderen Artikel beispielsweise zum Fünferjahr für euch parat. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.